Ich glaube, wir werden jetzt unsere Diskussionsrunde mal beginnen. Ich darf noch den Primarius Vetter zu uns bitten. Er wird uns jetzt auch noch unterstützen als Pulmologe in der Runde.
Also, Frau Dr. Grad, das habe ich ja gefürchtet, als mich Professor Sinzinger vor einigen Monaten angerufen hat und das Thema mir mitgeteilt hat, aber ich mir dachte, es muss der Pulmologe nicht immer dabei sein, wenn es ums Rauchen geht, insbesondere bei einem Thema, das natürlich deshalb schwierig ist, weil es uns nicht gelingen wird, sozusagen den tatsächlichen Effekt des Third-Hand-Smoke zu evaluieren. Es ist schon mehrmals darauf hingewiesen worden, auf passiv Rauchen und gleichzeitig Third-Hand-Smoke, was ja kaum zu trennen ist. Und ich erinnere mich sehr gut daran, was es für ein Murks war, bis man letzten Endes epidemiologische Studien hatte, die das Passivrauchen in der Form, wie Sie es dargestellt haben, tatsächlich nachgewiesen haben. Ich erinnere mich noch, es mussten japanische Frauen herhalten, die mit ihren Männern in kleinen Wohnungen gelebt haben, oder chinesische Beamte, die mit einem anderen in einem kleinen Raum sozusagen ein Leben lang zusammen waren und passiv geraucht haben, und dann erst war es möglich, epidemiologische Studien zu machen. Und ich erinnere mich noch, wie die zerpflückt wurden, dass die epidemiologischen Studien so schwer zu interpretieren sind. Also mir war das sehr unangenehm. Er hat dann gesagt, du wirst viele alte Freunde treffen. Und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht sollte ich mir es doch überlegen. Und da ist mir dann eingefallen, ich habe so meinen Briefkopf angeschaut, da steht drauf, Facharzt für Arbeits- und Betriebsmedizin. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man hier als Arbeitsmediziner sitzen und nicht als Pulmologe. Das, was wir wissen vom Third-Hand-Smoke ist, das haben die Kollegen aus Berkeley öfter publiziert, dass eine ganze Reihe von kanzerogenen Substanzen entstehen, also nicht nur direkt aus den Kleidern oder Vorhängen oder was Sie geschildert haben, sondern aus Interaktionen mit dem, was in den Wohnungen vorhanden ist, dann neue kanzerogene Substanzen. Also ich erinnere mich an eine Arbeit, da waren 15 verschiedene Substanzen aufgelistet, und Gott sei Dank nickt er jetzt. Ja. Also es dürfte stimmen, was ich da gelesen habe. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man doch diesen gordischen Knoten, der da vor uns sich auftut, und ich höre schon die Leute herummäkeln und sagen, das werden sie nie nachweisen können, den gordischen Knoten einfach durchschlagen, indem man sagt, wenn wir eine Anleihe bei den Arbeitsmedizinern nehmen, dann ist es doch so, dass es keine maximalen oder minimale Arbeitsplatzkonzentrationen für kanzerogene Substanzen gibt. Das heißt, warum stellen wir uns denn nicht hin und sagen, also mir ist schon klar, dass man wahrscheinlich nicht oder nur extrem schwer auseinanderklabüsern kann, Passivrauch und Third-Hand-Smoke, und dass es sehr lang dauern wird, wenn überhaupt, bis wir valide epidemiologische Studien haben. Aber warum gehen wir nicht einfach hin und sagen, wenn es bei den Arbeitsmedizinern keine Arbeitsplatzkonzentration für kanzerogene Substanzen gibt, warum müssen wir uns das überhaupt antun, dass wir hier Studien machen? Also kanzerogen ist kanzerogen, und damit sozusagen gibt es keine Diskussion über die Höhe der Substanzen oder die Zusammensetzung der Substanzen, die da entstehen. Und so bin ich halt dann letzten Endes eigentlich ganz fröhlich hergekommen, weil ich mir gedacht habe, er hat wahrscheinlich recht gehabt, dass er mich angerufen hat, weil möglicherweise ist das der Ausweg aus dem Dilemma. Und wenn man sich die Diskussion anhört von heute oder die Präsentationen, dann ist das Aktivrauchen, das Passivrauchen außer Diskussion, aber über Third-Hand-Smoke gibt es halt relativ wenig. Und wenn wir jetzt Erfolg haben wollen oder argumentieren wollen, dann müssen wir sagen, quod licet Jovi, licet auch Bovi. Also wenn die Arbeitsmediziner sagen, bitte, es gibt keine Konzentration für kanzerogene Substanzen, die wir akzeptieren, da muss man also dann umorganisieren oder andere Produktionen machen oder persönliche Schutzausrüstungen hergeben, um das Problem zu lösen. Na, dann schlagen wir uns mit denen auf deren Seite und argumentieren ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht gescheite Leute irgendwelche epidemiologische Studien für Third-Hand-Smoke etablieren können, aber ich denke, es wird extrem lang dauern, es wird extrem teuer und es werden wieder viele epidemiologisch herummäkeln. Also mein Vorschlag wäre gar keine Diskussion, sondern kanzerogen ist kanzerogen und darüber diskutieren wir nicht.
Ja, also darf ich das hundertprozentig unterstreichen, auch wenn man natürlich zum Third-Hand-Smoke auch experimentelle Studien gemacht hat, wo Second-Hand-Smoke ausgeschlossen war. Und im Experiment lässt sich das reproduzierbar nachweisen. Was den Arbeitsplatz betrifft, ich bin auch Arbeitsmediziner und da würde ich schon sagen, dass zum Beispiel jemand, der in der Gastronomie gearbeitet hat und lebenslang ein Nichtraucher, also ein Niemalsraucher war und einen Lungenkrebs bekommt, bitte den unbedingt melden als Berufskrankheit, weil nach der Generalklausel muss der anerkannt und entschädigt werden oder seine Witwe eben eine entsprechende Rente bekommen, wenn er, wie ja die meisten Lungenkrebspatienten, das nicht überlebt. Denn es genügen 8 Jahre in einem solchen Milieu, um das Lungenkrebsrisiko zu verdoppeln.
Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde die Idee ganz gut und richtig. Keine Frage. Was können unsere nächsten Schritte jetzt sein? Was können wir als nächstes machen? Sollen wir komplizierte Studien machen? Oder sagen wir einfach, es ist ein Gift, es sind viele Gifte, man weiß noch nicht viel und es ist einfach in jedem Fall zu verhindern, weil wir wissen bereits genug. Das ist die Frage.
Naja, wenn wir sagen, wir wissen es nicht, dann sind wir schon auf einer schlechte Ausgangsposition. Es sitzen so viele gescheite Leute auf, haben es doch die.
Wir wissen, dass Rauch, wenn er altert, sich verändert und giftiger wird. Die wichtige Botschaft ist, es ist die Belastung nicht weg, bloß weil die Zigarette ausgedrückt wird. Also irgendwie eine zeitliche Trennung, während die Kinder in der Schule sind, darf ich rauchen und dann, wenn sie kommen, dann höre ich halt auf oder gehe auf den Balkon. Es ist wichtig, das rüberzubringen, das funktioniert nicht. Der Rauch geht durch die geöffnete Tür in den Nebenraum und der bleibt im Raum auch über die Zeiten, wo nicht geraucht wird. Das ist eine wichtige Botschaft, aber eine jetzt Studien um die genauen Effekte und zu sagen, was ist der Effekt vom unmittelbaren neben dem Raucher sein und was ist der Effekt, weil der Raucher im Nebenzimmer raucht und was ist der Effekt, weil der Raucher vor einer Stunde im Nebenzimmer geraucht hat, das bringt doch nichts, bitte.
Ja, ich glaube auch, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, es ist zur Erhöhung der Awareness einfach irrsinnig wichtig, Third-Hand-Smoke zu thematisieren, weil es erstens ein neuer Begriff ist und das zieht immer gut und außerdem, weil man dadurch die Gefahr des Passivrauchens und dann natürlich auch des Aktivrauchens nochmal unterstreichen kann, wenn es sogar schädlich ist, wenn vor ein paar Monaten in einem Raum einmal geraucht worden ist und das schon lange vorbei ist und trotzdem ist es noch so giftig. Also ich glaube, das kann uns helfen in der Education, insbesondere auch bei jungen Leuten, die noch nicht rauchen. Ich weiß nur aus meiner Arbeit in der Kinderambulanz, dass es extrem wichtig ist, mit den Leuten solche Dinge zu thematisieren und dass sie durchaus dann manchmal auch schockiert zurückbleiben, wenn sie erklärt bekommen, dass es eben auch schädlich ist, am Balkon zu rauchen, wenn man sich nicht komplett umzieht und duscht nachher und am besten 3 Tage lang dem Kind fernbleibt. Ja, was wünschen wir uns sonst noch? Was wollen wir?
Naheliegend wäre zum Beispiel ein Rauchverbot im Auto, wie das jetzt zunehmend mehr Staaten machen. Denn wir haben jetzt in 2 Diplomarbeiten zum Beispiel Untersuchungen, die zwar vorwiegend auf Secondhand-Smoke abgezielt haben, aber es genügt das offene Fenster nicht. Auf dem Kindersitz, die Belastungen sind dramatisch, wenn davor auch nur eine einzige Zigarette geraucht wird. Und wenn der Raucher ausgestiegen ist, bleibt diese Belastung noch immer nachweisbar. Also da brauche ich auch nicht zwischen Second und Third Hand unterscheiden, um einmal zu sagen, da ist eine Gefahr und da müsste man zumindest beim Mitführen Minderjähriger das Rauchen im Auto untersagen.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Es zahlt sich aus, aufzuhören, für jeden und zu jedem Zeitpunkt immer. Vielen Dank. Thank you.